Glaube ich, dass dieser Weg online miteinander ins Gespräch zu kommen uns erhalten bleiben wird und auf Dauer auch eine absolut ernstzunehmende Alternative zum Präsenz in Kontakt kommen sein wird. Und das betrifft eben dann auch die Mediation.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Synchrone Online-Mediation. Heute geht es um das Kernthema Mediation und speziell um diese Form synchrone Online-Mediation. Also nicht nur online via E-Mail, schriftliche Kommunikation, zeitversetzt, sondern synchronisiert in einem Videotelefonat. Das, was wir alle in den letzten Monaten lernen durften und mussten, live und präsent in einem digitalen Raum, wird von unterschiedlichen Softwareanbietern angeboten. Da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen. Heute geht es also um diese Form der Mediation, die mit der Corona-Pandemie plötzlich notwendig wurde, weil Reisen und Zusammenkünfte in einem Raum gesundheitlich riskant, zum Teil gesetzlich verboten und ganz generell unerwünscht wurden. Welche Erfahrungen haben Mediatoren damit gemacht und machen sie noch immer? Was verlief gut? Wo tauchten Probleme auf und wo bestehen welche noch fort? Darum soll es heute gehen und auch, wie es mit dieser Form der Mediation möglicherweise weitergeht nach der Corona-Pandemie. Dazu habe ich mir eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, praktizierende Mediatorin und Wissenschaftlerin Nora Sinemiloglio, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank.
Hallo Nora. Wir steigen zunächst mal damit ein. Du bist Mediatorin, praktizierend und hast auch in den letzten Monaten synchrone Online-Mediation durchführen müssen oder vielleicht auch wollen. Wie war das bei dir die letzten Monate?
Ja, tatsächlich habe ich mir das nicht ausgesucht in dem Sinne. Ich habe es natürlich vorgeschlagen, wenn InteressentInnen angefragt haben. Und oft war es einfach der einzige Weg, um eine Mediation auch möglich zu machen. Und ich habe so festgestellt, dass im Verlauf der Monate tatsächlich auch der Widerstand gegen dieses Format immer mehr geschwunden ist. Und das liegt sicherlich daran, dass wir alle viel mehr Erfahrung mit diesem Online-Raum haben und unsere Berührungsängste weniger geworden sind und das einfach so ein Stück weit zu einer Normalität geworden ist.
Und wie hast du gestartet damit? Warst du eher erfreut darüber? Also nicht nur jetzt im Sinne von, okay, ich muss jetzt auch nicht mehr reisen und dergleichen, sondern war das für dich schon vorher auch bekannt? Konntest du mit digitalisierten Technologien schon vorher umgehen und hast es angeboten und das war nicht gewollt und dann ging es plötzlich los? Oder was war dein Ausgangspunkt?
Also tatsächlich habe ich vorher keine Online-Mediation angeboten. Ich wusste darum, aber es war einfach nichts, was in meinem Arbeitsalltag notwendig geworden war. Und dann haben wir im Rahmen des ersten Lockdowns von der Viadrina Masterstudiengang Mediation und Konfliktmanagement unsere Module, unsere Seminare zwangsläufig auch auf Online-Formate umstellen müssen und haben uns auch sehr intensiv mit der Frage danach beschäftigt, wie Online-Mediation aussehen kann, haben dazu auch ein Seminarkonzept entwickelt und haben also über Online-Mediation, zu Online-Mediation gelehrt. Und im Prinzip ist parallel dazu ein Markt entstanden von MediantInnen und Medianten, die eben nicht mehr warten konnten, die unbedingt diesen Konflikt, in dem sie sich befanden, durch einen Dritten, eine Dritte mediieren lassen wollten. Und das ging dann nur online. Und so sind wir alle auch ziemlich schnell in die Praxis gekommen. Ich persönlich bin schon ziemlich lange auch mit digitalen Formaten und Austausch konfrontiert und beschäftigt. Ich mache das schon, weil ich einfach mich viel im Ausland und Inland bewegt habe und mit ganz verschiedenen Kolleginnen und GesprächspartnerInnen zu tun habe. Aber eine Mediation als solche online habe ich bis dahin noch nicht angeboten. Insofern ist da die Pandemie, der Lockdown für uns auch ja eine Chance gewesen, ein ganz neues Format für uns zu etablieren.
Genau, bei diesem Seminar hatten wir uns ja auch kennengelernt, wo wir uns ausgetauscht hatten, wo auch ich viel gelernt habe über diese digitale Vorgehensweise, wo wir auch gleich dazu kommen werden, die Vorbereitungen und Durchführung einer solchen Mediation. Aber vielleicht zunächst nochmal auch zu dir. Du sagtest, ne, du arbeitest viel mit interkulturellen Klienten zusammen, Mediantinnen zusammen. Vielleicht nochmal so, in welchem Kontext agierst du als Mediatorin, als Unterstützungspartner, dass wir uns ein Bild machen können, wie das ausschaut?
Also ich bin eigentlich studierte Ethnologin und Arabistin und habe selber auch einen bikulturellen Hintergrund. Mein Vater kommt aus der Türkei und insofern bin ich schon immer irgendwie mit anderen Kulturen, Kulturkreisen beschäftigt gewesen, in Kontakt gewesen, und das hat mich einfach auch beruflich sehr interessiert, und ich spreche verschiedenste Sprachen, deswegen kann ich Mediation auch in anderen Sprachen anbieten, in Englisch und Französisch, in Türkisch, und das lag dann natürlich nahe, das dann eben den entsprechenden Personengruppen auch anzubieten. Und es fasziniert mich einfach auch, mit diesen Personengruppen zu arbeiten, weil ich sie auch so kenne, also aus ihrem in ihren eigenen Ländern kennengelernt habe. Ich habe viel im Ausland gelebt und insofern bin ich so ein bisschen spezialisiert auf interkulturelle Settings. Und zum anderen ist tatsächlich Online-Mediation jetzt etwas geworden, wo ich mich schon so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser fühle, weil einfach ganz viel online gelaufen ist in der letzten Zeit. Und weil gerade auch, so ist mein Eindruck, jüngere MediantInnen diesen Online-Raum als ganz natürlichen Raum wahr und annehmen. Und deswegen das auch einfach ganz normaler Raum sein wird, in dem wir auch zukünftig immer mehr mediieren werden, denke ich.
Ja, für diese Bereiche scheint ja auch diese synchrone Online-Mediation, also ne, in einem Videotelefonat zeitgleich, wenn auch nur zweidimensional, aber agieren und kommunizieren zu können, ein echter Gesprächsöffner zu sein und auch Konfliktbearbeitungsraum zu werden, weil sich einfach nicht lohnt, über Ländergrenzen hinweg, also nicht immer für jeden lohnt, dann den Gesprächsbedarf auch unmittelbar auszuleben, sondern das einfach dann schnell und kostengünstig digital das zu besprechen, was es zu besprechen gilt. Da ist es ja prädestiniert und mit dieser Entwicklung der letzten Monate auch wirklich vielen Bevölkerungsgruppen also näher gekommen.
Absolut. Absolut. Ja, kann ich nur total unterstützen, ja.
Ja, also merkst du das auch, ne? Also weil du sagtest ja, dass du auch, also dass ja dein Hauptarbeitsgebiet auch ist, interkulturelle Konfliktbearbeitung oder Unterstützung, dass da jetzt dieser, das ist wie eine Erleichterung ist, auch diese schwierigen Konflikte Gespräche anzugehen und dass es auch stärker genutzt wird, oder ist das noch so ein bisschen verhalten?
Du meinst, ob die also ob durch dieses Online, diese Online-Verfügbarkeit von Mediation, Mediation mehr genutzt wird?
Oder? Genau, in diesem Bereich. Also ich zum Beispiel, ich habe eher erlebt in den letzten Monaten, dass diejenigen auf Online-Mediation umgestiegen sind, bei denen der Druck einfach groß war. Die mussten einfach Lösungen finden. Aber konnte mir jetzt vorstellen, da zielte so meine Frage hin, ob jetzt vielleicht auch welche erst auf die Idee kommen und sagen, Mensch, also wenn jetzt der Kollege XY auch da mit Zoom und Co. vertraut ist, da will ich jetzt mit dem reden, weil das liegt mir schon lange auf der Seele, auch wenn ich jetzt nicht auf die Idee kommen würde, da hinzufahren.
Ah ja, also das wird sicherlich so sein. Ich kann das momentan noch nicht in meinem persönlichen Arbeitsalltag so feststellen. Dafür ist, glaube ich, einfach noch zu wenig Zeit ins Land gegangen. Aber tatsächlich hatte ich jetzt auch eine Mediation in den letzten Monaten, wo die gestartet ist, als die eine Konfliktpartei noch im EU-Ausland in diesem Fall war und die andere Person hier vor Ort in Berlin war. Und es war, also die Anfrage kam und es war ganz klar, wir starten das so schnell wie möglich, unabhängig davon. Also die Frage, wer sich zu dem Zeitpunkt wo befand, die wurde gar nicht mehr gestellt, weil es so klar war, dass man natürlich auch das Ganze online starten kann oder auch online weiterführen kann. Also es stand überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt die Frage, und wie machen wir das dann? Und ist das dann komisch, dass wir erst online und vielleicht später in Präsenz? Also es ist so eine ganz neue Selbstverständlichkeit entstanden und das ist schon interessant.
Ja, das kann ich auch feststellen. Also ich hatte jetzt in den letzten Monaten die Arbeit speziell mit einem IT-Team gehabt und für die ist das ja ähnlich, wie du das vorhin sagtest, für junge Leute auch völlig normal, digital zu arbeiten und sich digital auseinanderzusetzen, zu kommunizieren. Und für die war das auch völlig klar, dass das digital durchgeführt werden kann. Ich hatte damit am Anfang eher meine Bedenken gehabt und erst so ein bisschen doch einfach die Not dieser Klärungsarbeit, dass das jetzt dran war, hat mich dann überzeugt, das Risiko, was ich gesehen hatte, einzugehen. Ne, dass einfach nicht drei Dimensionen da sind, dass nicht eine Unmittelbarkeit da ist, wo ich eben auch am Anfang gedacht habe, auf Dinge dann reagieren zu können, die im Digitalen nicht möglich waren oder gewesen wären. Und das hat sich, es hat sich nicht so bestätigt. Also ist nicht ganz ohne Probleme, da können wir auch gleich nochmal dazu kommen. Aber es ging erstaunlich gut und da habe ich auch persönlich eine steile Lernkurve hinlegen dürfen beim praktischen Mediieren.
Ja, das ist interessant, ne? Also ich finde auch, das sind so die Erfahrungen, die auch andere, die ich von anderen Kolleginnen und Kollegen kenne. So, es geht erstaunlich gut, genauso wie du das gerade gesagt hast. Es ist immer so ein Überraschungsmoment, ne? So, wow, es geht ja irgendwie doch. Also man stellt es sich oft viel komplizierter und irgendwie unnatürlicher vor, als es dann am Ende doch ist. Und das ist wirklich erstaunlich und ich glaube, wir sind da wirklich erst am Anfang von der Entwicklung. Also ich meine, jetzt wird ja schon darüber gesprochen, wie dann in Zukunft wir uns vielleicht zu Videokonferenzen mit unseren Hologrammen zusammenschalten und dann wirklich in einem Raum zusammenkommen. Also momentan, ich glaube, wenn wir in 10, 20 Jahren auf diesen Zeitraum zurückgucken, dann werden wir schmunzeln, ähnlich wie wenn wir heute in der Zeit zurückschauen und denken, wow, wie das damals war mit dem Internet und so. Das war ja süß. Und insofern ist da, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial. Aber da sprechen wir ja vielleicht auch noch drüber.
Genau, wir kommen nochmal auf die Zukunft zurück. Das verschiebt man noch ein bisschen in die Zukunft. Ich habe gestern erst dazu einen Vortrag gehalten, wie Mediation ausschauen könnte und was da in der Entwicklung, da trifft das nochmal genau hin. Lass uns mal zu den konkreten Vorbereitungen kommen, also so zu einem Ablauf, ne? Vorbereitungen dann während der Sitzungen selbst, während der Mediationsgespräche und vielleicht auch was an Nachbereitung hinzukommt. Für mich war es so, dass die Vorbereitungsarbeit intensiver wurde. Ich habe den Eindruck gehabt, ich muss viel mehr vorher machen, um dann eine gute Mediation durchzuführen, als ich das in Live-Präsenzveranstaltungen gehabt hatte. Was ist deine Erfahrung mit der Vorbereitungszeit und Vorbereitungsarbeiten, die anstehen?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ich wollte gerade eher noch mal eine Rückfrage stellen, also was genau ist denn das, was da mehr geworden ist bei dir, wo du mehr Zeit investieren musstest?
Also was mir geholfen hat, weil ich eben, also ich arbeite gerne digital und finde auch, dass wir da wirklich viele Chancen drin sind, was Wissensmanagement angeht. Wir haben eben sofort die Dateien parat, wir haben alles und für mich konkret in Mediation war halt die Vorbereitung einer Arbeitsgrundlage, das im realen Leben einfach das Flipchart bietet oder die Moderationskarten oder was auch immer genutzt wird und wie organisiere ich also eine weiße Leinwand für alle Parteien, an denen wir die Parteien sich dann verwirklichen können mit ihren Ideen. Also das Whiteboard, was in den, zum Beispiel bei Zoom am Anfang da war, war nicht zu gebrauchen. Das war nicht hilfreich. Es war natürlich hilfreich für den Moment, wo alleine eine Person, also ich jetzt als Mediator, dann schreiben konnte, aber sobald es wirklich so um kreatives Zusammenarbeiten geht, also die Mediation schon fortgeschritten ist, dann braucht es andere Tools. Und dann war halt doch die Suche danach und die dann vorzubereiten. Also dass diejenigen Beteiligten auf diese Webseite kommen, wenn das eine neue Applikation ist. Ist die browserbasiert? Dürfen die da drauf, wenn das in der Firmen, ne, also datenschutzrechtlich. Solche Dinge, die einfach in der realen Welt mit dem Thema Flipchart abgehakt sind. Ne, da müssen wir zwar auch gucken, dass die Stifte schreiben und sowas immer ein Ärgernis ist in den Hotels, aber ne, ist doch schnell geklärt, weil jeder hat irgendwie seinen Notfallpack an Stiften und Moderationskarten dann dabei. Also ich habe das zumindest immer dann dabei gehabt und oder auch heute noch. Aber hier gilt es dann doch, diese Daten stärker vorzubereiten und aufzubereiten.
Ja, das ist interessant, wie du das beschreibst. Ich musste gerade so dran denken, wie das ist, wenn man in eine neue Wohnung zieht oder wenn man auch so übergangsweise irgendwie mal für ein paar Wochen von woanders aus arbeitet, da muss man sich ja Routinen neu erarbeiten, ne? Also wenn man zu Hause irgendwie... Ja, also wenn man zu Hause morgens aufsteht, dann in die Küche geht, da sitzt jeder Handgriff. Ne? Man weiß, wo der Teebeutel ist oder der Kaffee. Man weiß genau, wie weit der Abstand zwischen Wasserkocher und Spülbecken ist und so weiter. Und das passiert so nebenher. Und wenn man irgendwie auch in einer Ferienwohnung ist oder so, dann muss man erstmal, Moment, wo habe ich das jetzt eingeordnet? Wo ist hier der Kaffee und wo sind die Gläser? Also so diese ganzen Handgriffe, die müssen neu eingeübt werden. Und das braucht ein bisschen Zeit. Das muss man sich wieder neu zur Routine machen. Und mein Eindruck ist, das, was du gerade so beschrieben hast, das sind Dinge, die auch zu einer Routine werden, je länger wir das machen. Zumindest ging es mir so. Also ich bin auch noch nicht völlig drin. Ne? Ich habe auch mehr die Handgriffe noch sitzen, wenn ich ins Büro gehe und dann da meine Stifte ans Flipchart lege und so. Klar. Und gleichzeitig gibt es jetzt so Dinge, die ganz eindeutig sind. Ich habe so ein paar E-Mail-Templates, die ich dann immer so ein bisschen anpasse, nochmal an das jeweilige Setting, aber wo die Basics drinstehen, die ich vorher mit den MediantInnen abgeklärt haben muss, wo ich weiß, das muss ich mit ihnen besprechen, darüber muss ich sie informieren, das müssen sie vorbereiten. Ich weiß genau, welche Punkte auf dieser Checkliste abzuhaken sind für mich, damit ich gut starten kann. Ich weiß, wie mein Start in der ersten Session aussehen muss, welche Dinge nochmal abgefragt werden müssen. Also so diese ganzen Dinge, die wir eigentlich ja auch in der Präsenzmediation, die wir lange geübt haben, die wir auch in der Ausbildung gelernt haben, was alles zu beachten ist, damit wir einen guten, einen sicheren Raum schaffen, damit hier ein Konflikt bearbeitet werden kann. Und ich glaube, dass das letztlich eine Frage der Zeit ist. Und letztlich ist uns, die wir Online-Mediationen anbieten, die Sache sehr leicht gemacht worden durch den Lockdown. Also wenn wir der ganzen katastrophalen Lage ein bisschen was Positives abgewinnen wollen, ne, dann sind alle Menschen gerade gehen durch eine Digitalisierungsschulung durch. Ne? Wir müssen nicht mehr erklären, was ist Zoom. Mittlerweile müssen wir auch nicht mehr erklären, dass wenn man zu mehreren in einem Raum ist, wie bitte? Ja, Breakout-Sessions, genau, was ist das, wie funktioniert das, dass man die Mikros eher ausmacht, ne? Also das sind so Etiketten und so Umgangsformen, die man jetzt irgendwie teilweise noch explizit benennen muss, die aber immer mehr ja zur Normalität werden. Und das ist ja irgendwie auch was Spannendes, oder? Ich weiß nicht, wie du das erlebst in deinen Mediationen, aber man muss ja irgendwie so Gesprächsregeln etablieren. Das machen wir ja sowieso in der Mediation. Ne? Wie gehen wir miteinander um? Lassen wir uns ausreden? Was machen wir, wenn uns was auf der Seele brennt? Und das Gleiche müssen wir im Online-Raum machen. Und das müssen wir noch mal mehr, weil wir als Gesellschaft, als soziale Wesen in diesem Online-Raum miteinander noch nicht so viel Erfahrung haben. Und all das kommt zusammen und all das wird mit der Routine im Laufe der Zeit weniger.
Genau. Also das sehe ich auch so, dass die Routinen gebildet werden und dass wir schon auch die ersten Erfahrungen gemacht haben, schon jetzt mehrere Wochen, dass andere diese Routinen gebildet haben, genauso wie wir. Also dass eben ja, ne, das Unmuten, dass das klar ist. Das ist heute nur noch ein kleiner Schmunzler, wenn man das vergessen hat. Es ist nicht mehr, du musst das erklären und der andere, oder dann am Anfang habe ich das teilweise per SMS schreiben müssen, also auch im Privaten dann mit der Familie, du bist ausgeschaltet mit dem Mikro. Ne? Also dass das überhaupt als steuerbare Elemente erlebt wird, das kennt heute jeder. Und das ist schon eine starke, ja, wie eine einheitliche Kultur, die dann dort gebildet wird im Digitalen. Ne? Also gerade auch
total.
Zoom ist halt, oder MS Teams, ne? Gerade wenn es im Firmenbereich ist, die haben jetzt meistens MS Teams und das ist halt überall identisch und alle können damit arbeiten und haben das auch gelernt. Und das, finde ich, ist ja auch der große Schritt gewesen, wenn wir mal 10 Jahre zurückgucken. Technisch war das schon alles machbar gewesen, aber wir konnten nicht erwarten, dass die anderen darauf vorbereitet sind, dass die anderen die entsprechenden Techniken zu Hause hatten. Ne? Also heute wissen wir irgendwie, jeder hat ein Smartphone, jeder hat einen Laptop möglicherweise oder zumindest einen Computer mit Kamera und Mikrofon. Und das erleichtert diese Mediationsmöglichkeit auch viel, viel intensiver.
Genau, also es ist so eine Selbstverständlichkeit eines Miteinanderseins, die sich immer mehr etabliert und natürlich, du sprichst was total Wichtiges an, die Selbstverständlichkeit, dass alle entsprechendes Equipment zu Hause haben, funktionierendes WLAN und die entsprechende Hardware. Das war vor 10 Jahren wahrscheinlich auch anders und das ist vielleicht auch immer noch nicht so. Also ich weiß nicht genau, wie viele Menschen wirklich immer Zugriff auf einen Laptop mit Kamera und so weiter haben. Also das ist vielleicht auch, trifft dann auf bestimmte Menschen zu und andere vielleicht nicht. Also
das ist sicherlich kontextabhängig. Also da ist die Mediationswelt sehr vielschichtig. Also ne, das, wenn ich jetzt so in Organisationen schaue, ich arbeite halt viel mit Arbeitnehmern, also von Organisationsmitarbeitern, und die sind natürlich von Berufswegen ausgestattet, zum Teil auch jetzt ausgestattet wurden. Also da muss man bei einigen vielleicht nicht immer 10 Jahre, sondern nur 10 Monate zurückgehen, da hatten die das noch nicht gehabt. Das kommt jetzt. Ich glaube, im internationalen Bereich wird es ganz unterschiedliche Erfahrungen geben. Ne? Da gibt es welche, die sind wahrscheinlich wirklich mit gutem und schnellem Internet immer ausgestattet. Da sind wir ja eher in Deutschland eher schwach gesegnet. Und woanders ist wahrscheinlich der Internetzugang selbst schon das Problem.
Absolut, ja.
Also wir halten mal fest, für die Vorbereitung gilt es, konkretere Routinen zu entwickeln. Du hast eine Checkliste angesprochen. Ne? Vielleicht können wir da auch das in den Shownotes nochmal auch auflisten, dass wir da so ein paar Haken dran machen können. Und gehen wir mal jetzt zu der Mediation selbst, also zu den Gesprächen, dass sich mehrere Personen mit einem Moderator oder einer Mediatorin in einem Online-Raum befinden und das Konfliktklärungsgespräch starten. Welche Unterschiede welche Unterschiede sind dir aufgefallen in deiner Arbeitsweise? Wo hast du dich anders erlebt auch, als wenn du die Personen in einem Raum gehabt hättest?
Es ist interessant, dass du die Frage so stellst. Ich würde sie tatsächlich am liebsten umdrehen. Mhm. Und zwar ist mir, mir kommt zunächst erstmal so der Impuls zu sagen, was alles genau gleich ist, wie in Präsenz auch. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch meine Message oder das, was ich für mich so mitnehme oder so, wie ich das erlebe. Ich erlebe es eher als eine typische Mediation und ich erlebe mich als Mediatorin genau wie im Präsenzraum mit so ein paar Extras und so ein paar Specials. Mhm. Und ich habe letztens Ja, ich habe, vielleicht kann ich noch so ein bisschen so einen größeren Rahmen zeichnen. Ich habe letztens in einem Seminar oder für ein Seminar habe ich das noch mal ein bisschen so zusammengefasst und bin so auf drei größere Punkte gekommen, die wichtig sind im virtuellen Raum. Und ich kann die ja mal nennen. Das eine, was für mich sehr zentral ist, ist so eine Sicherheit zu schaffen und Störungen zu reduzieren. Also, dass sich die Parteien in diesem Online-Raum wohlfühlen, sicher fühlen und das Gefühl haben, so hier kann ich mich äußern, hier kann ich über dieses wahnsinnige Ding, was da zwischen uns steht, sprechen. Und dazu gehört natürlich eben als Mediatorin, als Mediator Störungen zu reduzieren, technischer Art oder sonstiger Art. Das können eben auch, wenn sich Parteien unwohl fühlen, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass sie in so einen Wohlfühlraum kommen, wo sie sich öffnen können. Das wäre so das eine. Und das nächste wäre, ein Vertrauen herzustellen. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Also ein Vertrauen in dieses besondere Setting. Und dann ineinander, weil die andere Person ist ja irgendwie weit weg. Okay. Und ich brauche da ein besonderes Vertrauen, auch ein Vertrauen darin, dass die nicht irgendwie was aufzeichnet, dass da niemand mehr unterm Tisch sitzt und mithört oder wie auch immer. Und dann auch in sich selbst, dass man Vertrauen hat, dass man in diesem Raum selber der besonders ist, dass man da für sich gut einstehen kann, dass man sein Anliegen gut präsentieren kann. Also so dieses Vertrauensthema als zweites und als drittes ganz besonders nochmal das in Kontakt gelangen und in Interaktion gelangen und bleiben. Ganz zentral in der Online-Mediation, ne, weil da ein intensiver Blick, der macht nicht so viel wie im Offline-Setting, weil dieser Blick, was weiß ich, wo der hingeht, ne? Oder wie die andere Person den auffasst, wenn ich ganz konzentriert blicke. Ich muss mir andere Dinge ausdenken um zu zeigen, dass ich aufmerksam dranbleibe. Und das ist in der Regel, indem ich mehr in Kontakt bin über das Sprechen. Und diese drei Punkte eigentlich, wenn ich das noch kurz sagen darf, die sind natürlich sehr besonders wichtig für dieses Online-Setting. Aber eigentlich, let's face it, sind sie genauso zentral und machen genauso zentral unsere Arbeit als Mediatorinnen und Mediatoren aus, wie im Offline-Setting, wie im Präsenz-Setting. Das ist der Kern unserer Arbeit, dieses in Kontakt gelangen und bleiben, Vertrauen herstellen, einen sicheren Rahmen schaffen. Und das steht halt unter einem besonderen Stern in diesem virtuellen Raum. So, das ist so mein Rahmen irgendwie und der hat sich nicht geändert im virtuellen Raum. Ich muss da ein bisschen mit anderen Techniken irgendwie ran, um das umsetzen zu können. Aber im Grunde mache ich meine Arbeit als Mediatorin. Oder würdest du das, wenn ich das jetzt so erzähle, würdest du sagen, ja?
Also das ist gleich, die Aufgabe ist gleich geblieben. Das sehe ich genauso, ne? Diesen Raum des Vertrauens oder des Mutes, ne, dass man sich was zutrauen kann, zu schaffen. Und es muss halt kontextbedingt durchgeführt werden und geht eben nicht so wie in einer Räumlichkeit, dass man das einfach in dieser Form machen kann, sondern es muss angepasst sein an die digitale Welt. Und da finde ich den Dreischritt hilfreich, zu gucken, was schafft Vertrauen für die, also vor etwaigen Störungen, was schafft Sicherheit, datenschutzrechtliche Aspekte, ne, Vertraulichkeitsaspekte, was schafft Vertrauen zueinander und Vertrauen zu sich selbst, jetzt als Mediatorin genannt, ne, dass wir frei agieren können, denn uns muss es wie in jedem Helferberuf gut gehen in der Mediation, ansonsten können wir nicht wirklich unterstützend wirken. Wenn wir selber verunsichert nur auf einem Bein hinken, dann ist Unterstützung von unserer Seite nicht sehr glaubwürdig.
Ja, tatsächlich war mein Punkt noch auf die MediantInnen gerichtet, also dass die Vertrauen in sich selbst haben, ihr Anliegen da vorzubringen. Aber tatsächlich sprichst du auch was total Wichtiges an. Wir müssen natürlich auch als Mediatorinnen und Mediatoren immer gucken, was brauche ich eigentlich, damit ich durch diese Session führen kann, damit ich die Konfliktparteien gut begleiten kann. Und das ist genauso zentral wie das Vertrauen der Parteien in sich, ineinander und in das Setting.
Ja, also ich greife mal den Punkt Vertraulichkeit auf, so auf den wir uns ein bisschen vertiefen können. Ne? Das war zumindest in den Mediationen, die ich durchgeführt hatte, ein besonderer Punkt, der immer viel Aufmerksamkeit auf sich zog zu Beginn und der zum Teil schlichtweg auch nicht mehr anders wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, hatte ich ja vorhin schon genannt, ne, das Tool Zoom, das sehr frühzeitig sehr bekannt wurde. Und es war eine frühe Nachricht, dass das datenschutzrechtlich kompliziert ist und nicht vertrauenswürdig. Dann ging durch die Organisation die Order durch die Flure, darf nicht genutzt werden, vor allen Dingen auch in Verwaltungsorganisationen, mit denen ich gearbeitet hatte. Und das ist dann irgendwann angekommen und war und ist, glaube ich, bis heute ein nicht mehr wegzudiskutierender Fakt, dass Zoom nicht erlaubt ist, weil nicht datenschutzrechtlich sicher, obschon die schon längst vieles geändert hatten von den Punkten, die dazu geführt haben. Aber da gab es dann keine angepasste Nachregelung, Neujustierung mehr. Zum Glück hat das Feld sich der gut funktionierenden Videotelefonat-Software-Anbieter ohnehin erweitert und man kann heute ein gutes Dutzend sehr stabiler Software nutzen. Aber das war ein großes Thema. Also was geschieht mit den Daten hier? Wie ist das mit dem Aufnehmen? Wie können wir überhaupt sicherstellen, dass es nicht mitgezeichnet wird, weil wir können es ja gar nicht sicherstellen. Wir konnten es schon nicht in der Offline-Welt sicherstellen.
Absolut.
Das,
genau.
Ne, der berühmte Varoufakis-Fall in Griechenland, der ehemalige Finanzminister, der einfach auch die Gespräche, die in einem Raum stattgefunden hat, einfach aufgezeichnet hat mit seinem iPhone. Und das war schon vorher nie sicher, aber es war also zumindest bei mir nie ein Thema gewesen in Mediation. Ich habe nie einen Medianten früher gehabt, der gesagt hat, also ich möchte hier ansprechen, dass keine Diktiergeräte mitlaufen.
Ja, und das ist doch total interessant, oder? Also ich finde, das macht uns, das wirft eine interessante Frage auf. Also erstens, du sagst genau das Richtige aus meiner Sicht, diese absolute, hundertprozentige Vertraulichkeit, die ist schlicht nicht herstellbar. Also ich weiß nicht, man müsste die Taschen der Konfliktparteien durchsuchen und gucken, ob da noch ein Zweithandy oder ein Diktiergerät oder irgendwo eine Wanze versteckt ist, ne, um es wirklich irgendwie 100% auszuschließen. Also diese hundertprozentige Vertraulichkeit kann nicht hergestellt werden. Und am Ende bedeutet das, also ich denke, wichtig ist, dass man das transparent macht, ne? Dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann und dass es auch darauf ankommt, dass die beiden Parteien, die da in einem Raum sind, sich auf eine gewisse Art, so zerstritten sie auch sind, sich ein Vertrauen entgegenbringen, dass jetzt diese Vereinbarung zur Vertraulichkeit, die da jetzt getroffen wird, auch von beiden eingehalten wird. Und im Zweifel kann man das schriftlich machen. Und dann kann man im Zweifel, wenn da dann das Gefühl hat oder man Beweise vorliegen hat, dass sich daran nicht gehalten wurde, ne, kann man dagegen vorgehen. Aber also das, ne, da bewegen wir uns jetzt schon wieder in einem Rahmen. Also man braucht, glaube ich, das ist total wichtig, ein Grundvertrauen in das Setting und in die andere Konfliktpartei, dass sie ähnlich wie man selbst bereit ist, hier in einem Rahmen vertraulich Dinge zu besprechen. Und was du auch mit dem, was du gesagt hast, aufgebracht hast, ist eigentlich also diese Datenschutzfrage. Ich muss sagen, ich fand es teilweise ein bisschen befremdlich, wie stark Zoom und auch andere Videokonferenztools kritisiert wurden. Nicht, weil ich nicht fand, dass die Kritik berechtigt war. Aber wenn wir uns mal angucken, wie wir im Alltag mit unseren Daten umgehen, wie wir Gmail-Konten nutzen und alle möglichen Google-Services, wo wir vertraulichste Dinge hin und her schicken, Dokumente hin und her schicken, dann frage ich mich, woher jetzt auf einmal die Sensibilität mit diesen Videokonferenztools kommt. Und ansonsten legen wir eigentlich unser Leben, also laufen wir nackt durchs Leben in der digitalen Welt. Also ich glaube, ich möchte nicht dazu aufrufen, sozusagen diese Kritik an Zoom und Co. Leiser werden zu lassen. Ich bin ganz froh darum, dass es sie gibt. Aber ich möchte um eine Verhältnismäßigkeit sozusagen bitten oder irgendwie nochmal zu überlegen, okay, wenn ich jetzt so sehr gegen dieses Zoom-Gespräch bin, dann müsste ich eigentlich sehr viele andere Konsequenzen auch ziehen. Und insofern, das ist eine Abwägungssache, ne? Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich mit diesen Datenschutzfragen ganz dringend beschäftigen und gleichzeitig müssen wir irgendwie einen Weg finden, einen praktikablen Weg, um durchs Leben zu kommen.
Ja, die Widersprüche sind klar benannt von dir, ne? Und die sind auch nicht wegzudiskutieren. Die kommen ja auch in anderen Bereichen, ne? Stichwort Corona-Warn-App, ist das dasselbe? Also diese Widersprüchlichkeit, wir leben heute halt widersprüchlich. Wir können keine Konsistenz verlangen von unseren Handlungen, weil wir gar nicht alles wissen und überblicken können. Aber wir legen halt in der Mediation den Aufmerksamkeitsfokus direkt drauf. Das macht ja Facebook absolut nicht oder WhatsApp oder wer auch immer dann da gefragt wird, sondern wir legen den Fokus drauf und sagen, das ist eine wichtige Bedingung und damit machen wir es einerseits als Mediatorinnen zum Thema und ich würde auch so weit gehen, zumindest ist das, wo es sich für mich dann schlüssig wird, es ist nicht so sehr das Thema Datenschutz, was dort die Personen dazu treibt, dass sie das zum Thema machen, sondern es ist ein Signal dafür, dass ihnen klar ist, wenn ich mich hier an den Tisch setze, will ich diesen Konflikt bearbeiten. Und das heißt auch, ich bin bereit, mich da zu einigen. Und das ist in dem Moment am Anfang eben unter starken Vorbehalten, weil es so unglaubwürdig ist, so schwer vorstellbar, dass ich mich mit dem jetzt einige, was ja monatelang nicht funktioniert hat oder jahrelang nicht. Und den Parteien ist eigentlich ein Signal dafür, dass denen klar ist, was sie hier tun, dass sie auf eine starke Veränderung im eigenen Leben und Organisieren des Alltags mit dieser Konfliktperson einfach drauf zusteuern. Wo auch sicherlich deutlich wird, ich muss einen Kompromiss eingehen. Ich werde sicherlich nicht alles das so bekommen, wie ich es gern hätte, zumal mir das gar nicht klar ist. Vielen Konfliktparteien ist ja auch nicht wirklich klar, was soll sich denn ändern, sondern das ergibt sich ja dann erst im Gespräch. Also ich lege da eher so das Ohr hin, dass das eher ein Signal ist, die wissen, was sie hier tun. Nicht im Detail, aber in der Bedeutung. Und da ist das ein willkommener Aspekt. Und er ist ja auch hier in unserer Kultur zumindest oder in unserer Gesellschaft ein erlaubter Punkt, bei dem wir auf den Tisch klopfen dürfen. Datenschutz, da stehen alle stramm, da darf man auch nicht dagegen diskutieren. Und wer sagt, das ist jetzt widersprüchlich zu anderen Anwendungen und oder das ist auch gar nicht so schlimm, die wollen doch das gar nicht wissen eigentlich, da geht es doch um andere Dinge, der macht sich unglaubwürdig.
Das stimmt, absolut. Also ich glaube, was total wichtig ist, also das war jetzt vorhin so ein bisschen auf einer Metaebene nochmal gesprochen, für die Mediation selbst, ist natürlich total wichtig, Bedenken ernst zu nehmen und letztlich also zum einen transparent zu machen, welche Problematiken gibt es eventuell datenschutzrechtlich und dann gegebenenfalls auch selbst als Mediatorin, als Mediator die Flexibilität an den Tag zu legen, zu sagen, ich lasse mich gerne ein auf das Videotool, was Sie nutzen möchten. Und das mag eins, was firmenintern genutzt wird, sein. Das kann eine Open-Source-Software sein oder was weiß ich, Jitsi, BigBlueButton, die auf Servern laufen, wo klar ist, wo die stehen. Ne? Also ich denke, diese Flexibilität muss unbedingt sein und egal wie, also wirklich im Mediationssetting, ist völlig egal, ob die Bedenken aus unserer Sicht jetzt relevant oder übertrieben oder sind, sondern das ist einfach nur wichtig, dass die MediantInnen den Rahmen bekommen, den sie brauchen. Ganz klar.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist, und von der Warte her ist es häufig, wie sagt man, ein Lackmustest für die. Ne? Ist das hier wirklich so ein gutes Verfahren? Kann ich mich hier wirklich drauf einlassen? Da geht es nicht so sehr um den Datenschutz? Weil, ne, weil wenn man das genauer anguckt, ist klar, dass das Widersprüche mit sich bringt. Und es geht darum, welche ernst genommen, wie weit wird das, was hier behauptet wird, auch realisiert? Und daher ist das ein wichtiger Punkt, klar. Und da gibt es auch kein Drumherum oder drüber weg. Wir müssen ein Verfahren anbieten, das datenschutzrechtlich, vertraulichkeitsrechtlich fest ist, ne, und stabil.
Absolut.
Ja, beziehungsweise eins, was für die MediantInnen akzeptabel ist. Ne? Also dann, das kann datenschutzrechtlich problematisch sein und die können trotzdem sagen, juhu, finden wir super, genau damit möchten wir es machen. Ne?
Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt für diese Situation während der Mediation. Ist es für dich oder hast du gute Erfahrungen damit gemacht, eine zweite Applikation, also so ein Whiteboard oder eine andere Möglichkeit des Bearbeitens dann auch inhaltlicher Art zu nutzen, oder nutzt du gerne die Anwendungen, die Software direkt selbst zur Verfügung stellt, oder hast du eine ganz andere Methode, um Visualisierungen zu ermöglichen? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, denn du hast das vorhin ja auch schon erwähnt, als du über deine Vorbereitungen gesprochen hast. Es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten zu visualisieren und in so einer Mediation auch die Anliegen der Parteien schön plastisch darzustellen und mit digitalen Moderationskärtchen, die man wunderbar hin und her schieben kann. Tatsächlich, ich finde das sehr spannend und stelle fest in meiner eigenen Mediationspraxis, dass es sehr aufwendig ist, das parallel zum Gespräch zu handeln und herzustellen. Und es ist für mich eher ablenkend und ist etwas, was ich maximal nochmal im Nachgang erstelle, um vielleicht auch ein komplexes, also komplexe Themensammlungen nochmal ein bisschen aufzudröseln und nochmal zur Verfügung zu stellen zum Beginn einer nächsten Sitzung, zu sagen, gucken Sie mal.
Also eine mitlaufende Dokumentation sozusagen.
Ja, genau. Und um nochmal so auf einen Blick zu sagen, gucken Sie, das ist das, was ich mitgenommen habe vom letzten Mal. Trifft es das? Und dann kann man mit einer fertig erstellten Themenübersicht oder so nochmal arbeiten, was hin und her schieben. Aber es während der Mediation zu erstellen, das mache ich tatsächlich gar nicht, sondern ich greife ganz klassisch in der Regel auf ein Word-Dokument zurück, wo ich einfach nur notiere, um damit für alle sichtbar ist, was jetzt hier eigentlich, was bei mir angekommen ist und wo die MediantInnen ganz konkret sagen können, ja, genau das ist das, worüber ich sprechen möchte. Also Visualisierung ist, glaube ich, nicht weniger wichtig im Online-Raum als im Offline-Raum, ganz im Gegenteil. Aber ich tendiere dazu, das so simpel wie möglich zu halten und mache auch die Erfahrung, dass es viel mehr nicht braucht.
Und dieses Word-Dokument, aber das teilst du auch mit sozusagen über die verschiedenen Funktionen, sodass alle sehen, was du darauf schreibst.
Genau. Ganz genau. Also das ist dann ein geteiltes Word-Dokument, wo alle sehen in Echtzeit, was ich da drauf schreibe. Und das handle ich dann genauso wie ein Flipchart in einer Präsenzmediation, wo ich also mich erst rückversichere, ist es das oder ist es jenes. Und wenn klar ist, was aufs Flipchart soll oder aufs Word-Dokument, dann schreibe ich es auf und versichere mich auch nochmal, dass das so korrekt dort steht. Und das sieht nicht hübsch aus, aber es erfüllt tatsächlich seinen Zweck. Und wie gesagt, ich habe es auch schon so gemacht, dass ich so eine komplexe Themenzusammenstellung nochmal für mich aufbereitet habe in so einem Board, so einem Whiteboard, nicht in einem Zoom-Whiteboard, das finde ich ganz fürchterlich, weil man damit nicht so viel, also da kann man nicht gut schreiben, sondern mit so einem externen Tool. Und das dann nochmal mit den MediantInnen durchgesprochen habe und wir dann da gut rumschieben konnten. Da musste man nicht von Grund auf erstellen. Aber ich glaube, das muss jeder und jede so ein bisschen für sich ausprobieren. Manche mögen vielleicht auch gern analog im Hintergrund mit einer echten Flipchart visualisieren oder mit einer Dokumentenkamera so einen Zettel abfilmen, auf dem man die Themen oder Dinge mitschreibt, die da gerade mitgeschrieben werden müssen, oder eine Vereinbarung. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, was dein Lieblingstool ist zum Visualisieren im digitalen Raum?
Also ich habe mich jetzt tatsächlich auf eins eingeschossen. Das hängt auch mit den Ausbildungsgruppen zusammen, die ich alle versammle auf den Concept Board. Das ist eine deutsche Software, die ähnlich wie die bekannteren Mural oder Miro, die amerikanischen Anbieter, so ein endlos Whiteboard bieten. Und das ist halt ein Stuttgarter Firma, die datenschutzrechtlich halt einwandfrei sind und die ein bisschen mehr Datenpower drauf haben. Und damit baue ich zum Beispiel in Ausbildungsgruppen halt einen Whiteboard wie so eine dokumentierende Wandzeitung über die Jahresmodule hinweg. Und für Mediation ist es halt schnell möglich, dort Gäste hinzuzuholen, die steuern das über den Browser an. Und da muss ich halt sicherstellen, dass die Parteien möglichst zwei Bildschirme haben und dass sie das halt miteinander bauen kann. Mittlerweile lässt sich auch direkt über dieses Tool das Videotelefonat führen. Die haben also eine integrierte Videotelefonat drin, wie das auch, ich glaube, Mural hat das, glaube ich, auch. Und dort lässt sich einfach gut arbeiten dann. Das mache ich aber auch nur, wenn der Fall, so die Fallkonstellation, wenn es abschätzbar ist, aufwendiger, mehrere Einheiten und doch viel so organisatorische Themenstellung mit sich bringt, also viele Personen beachtet werden müssen dergleichen, weil dann braucht es so eine Visualisierung mit Grafiken. Und dann ist das ein bewährtes Tool, mag ich sehr, sehr gerne. Genau. Und ja, viele, also einige Firmen, die nutzen, also da ist halt das MS Teams drin und das dort drin, wenn ich dann dort sozusagen als Gast zugeschalten werde, weil die halt ihre Firmenpolitik haben, dass es nur darüber geht, dann nutze ich die Dinge, die dort noch freigeschalten sind und die sind auch alle relativ, also die sind gut brauchbar. Genau, also das leitet auch so ein bisschen über zum Nachbereitungsthema, ne? Denn wenn dann die Mediation da abgeschlossen ist oder zumindest eine Einheit, eine Gesprächseinheit davon, dann ergibt sich an diesen Dokumenten einfach eine Nacharbeit. Die kann man nicht einfach dann wegrollen und wie so ein Flipchart und dann beim nächsten Mal rausholen, sondern du hast das vorhin so gesagt, ne? Das muss dann schon ein bisschen hübsch gemacht werden noch, dass das eine auch nachvollziehbare Grafik wird, wo man sich anschließen kann als Konfliktpartei und wo man eingeladen ist, dann gemeinsam weiterzuarbeiten in der nächsten Runde.
Ja, absolut. Ich glaube, das kommt dann auch sehr darauf an, welche Konfliktparteien einem da gegenüber sitzen, was die brauchen, ne? Ob es sich um komplexe Teamprozesse handelt oder Teamkonflikte, ob es vielleicht auch komplexer Konflikt ist zwischen einem ehemaligen Paar, das auseinandergeht, oder ne, ob es manchmal beschränkt sich Visualisierung ja auch auf zwei Wörtchen, die auf einem Flipchart stehen und das reicht schon. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Also das ist für mich eine Veränderung. Ich bin in der unmittelbaren Mediation relativ sparsam in der Visualisierung, um nicht zu sagen schlecht, faul. Also ich verliere es schnell aus den Augen. Und in dem digitalen Raum merke ich, bin ich etwas aufmerksamer dafür, weil mir der Sinn deutlicher wird. Der wird für mich greifbarer. Weil das wirklich was ist, was begreifbar macht.
Ja, es ist vielleicht auch eins dieser Tools der Rückversicherung, die wir dann noch viel stärker brauchen, weil wir bestimmte Dinge nicht mehr zur Verfügung haben. Also dieses Gefühl, was wir in einem gemeinsamen Raum entwickeln können, der Blick auf kleine Blicke, die nach links oder rechts gehen, ein kleines Augenrollen oder also eine Körperhaltung, die wir, all diese kleinen Signale, die wir in einer Online-Mediation vielleicht nicht ganz so gut mitbekommen. Teilweise haben wir größere Detailausschnitte von einem Gesicht oder so, aber wo genau jetzt der Blick hingerichtet war, worauf der sich bezog, das ist für uns dann nicht mehr so gut einschätzbar. Insofern muss viel mehr explizit gemacht werden, muss viel mehr nachgefragt werden, nochmal zusammengefasst werden, geloopt werden. Und das Visualisieren ist ja auch eine Form des Loopens. Also normalerweise schreiben wir die Dinge auf, die wir gründlich geloopt und verstanden haben. Aber wenn das dann einmal da steht, dann ist es auch nochmal ein so. Das ist jetzt das, was ich verstanden habe, was Sie gesagt haben, was Ihr Anliegen ist oder Ihr Interesse oder Ihr Bedürfnis oder Ihr Thema. Ist es auch wirklich so? Also es ist nochmal so ein Weg, ganz explizit zu benennen, was hier im Raum entstanden ist und auch die Möglichkeit, das nochmal zu korrigieren. Ne? Also das ist so Teil dieses In-Kontakt-Gelangen und auch für sich selbst als Mediator und Mediatorin eine Orientierung zu schaffen, ob man gerade richtig unterwegs ist, ne? Ob es wirklich das ist. Insofern ist es ganz sicher auch eins der zentralen Tools.
Noah, lass uns noch ein paar Minuten drüber sinnieren, wohin die Reise gehen kann mit dieser synchronen Online-Mediation. Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es tatsächlich Konfliktfelder gibt, die dadurch überhaupt erst in die Möglichkeit kommen, drüber nachzudenken, da jetzt eine Mediation durchzuführen, weil vorher einfach der Aufwand zu groß war und es unvorstellbar war, jetzt für diesen Konflikt oder für in diese Situation dann sich zu einem Raum zu begeben, und der wird jetzt digital zur Verfügung gestellt. Was meinst du? Was sind Entwicklungen, die jetzt vielleicht schon begonnen haben und wohin das gehen kann? Hältst du es für möglich, dass das nach der Pandemie wieder abnimmt und ist das war's? Oder geht dann erst die Fahrt richtig los?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass das einfach wieder aufhört. Ich glaube, hier ist etwas in Gang gekommen, was ganz nachhaltig unser Zusammenarbeiten und Zusammenleben verändern wird. Also das betrifft nicht nur die Mediation, das betrifft ja alle Bereiche, dass wir uns viel stärker überlegen werden, muss ich wirklich für diese Konferenz, für diesen Vortrag, für dieses Treffen vor Ort sein oder reicht es, wenn ich mich dazu schalte? Also ich glaube, was wir viel mehr erleben werden, sind hybride Veranstaltungen. Und das ist ja etwas, worüber wir bisher noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Ne? Also eine hybride Mediation, wo die eine Partei mit der Mediatorin, dem Mediator vor Ort zusammensitzt und die andere Partei ist dazu geschaltet. Ich kann mir vorstellen, dass diese hybriden Varianten definitiv zunehmen werden, insgesamt aber auch in der Mediation. Und dass grundsätzlich diese Möglichkeit, dass wir alle verstanden haben, ja, online ist auch möglich, auch wenn die einen mehr, die anderen weniger noch fremdeln. Online ist auch ein Raum, in dem wir sozial interagieren können. Dieses Wissen und diese Erkenntnis, die wird nicht weggehen. Und mit zunehmender Digitalisierung und mit zunehmender Mobilität und ich glaube auch mit zunehmendem Anspruch von uns allen an eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Gemütlichkeit, sondern einfach an eine Flexibilität, also von zu Hause arbeiten zu können. Ne? Stichwort Homeoffice, da hat sich ja jetzt auch gesetzlich schon einiges getan und ich glaube, das wird nicht aufzuhalten sein. Glaube ich, dass dieser Weg online miteinander ins Gespräch zu kommen uns erhalten bleiben wird und auf Dauer auch eine absolut ernstzunehmende Alternative zum Präsenz in Kontakt kommen sein wird. Und das betrifft eben dann auch die Mediation. Mhm. Absolut.
Ja, den ergänzenden Charakter, den kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wenn ich so die Erfahrung nehme der Wirtschaftsorganisationen, die international tätig waren, ja auch die letzten 20, 30 Jahre, Firmeninhaber zum Beispiel in Übersee deutsche Standorte übernommen haben, die haben das schon länger gehabt. Und ne, dass praktisch der oberste Boss per Videokonferenz zugeschaltet wurde und dann haben die Leute hier vor Ort dann halt da gesessen. Also von dem Aspekt her, glaube ich, wird die Erfahrung stärker werden, dass das Zusammenkommen und das Anreisen als wertschätzende Tätigkeit aufgewertet wird. und halt Online-Besprechungen möglich sind und das ist auch sozusagen die Normalität. Aber das, da kommt er jetzt angereist oder da treffen wir uns in der Mediation in einem Raum. Das gibt dem Ganzen Wert und wird eine kulturelle Aufwertung sein. Also damit wird die Bedeutung klarer. Und ich denke, dass für Mediation bedeutet das, dass das Zusammenkommen im Raum als Erfordernis, als Anspruch an die anderen bedeutet, mir ist es wichtig, dass ihr den Weg auf euch nehmt und ich nehme den auch auf mich. Also diese Differenz wird es sein, sodass bedeutsame Konflikte weiterhin in einem Raum stattfinden, wenn das möglich ist.
Das finde ich interessant, wie du das beschreibst. Das würde ja bedeuten, dass Online-Mediation etwas wäre, wenn sie durchgeführt würde, einen nicht ganz so hohen Stellenwert hätte wie eine in Präsenz. Also es wäre wieder eine Abstufung, ne? Also wenn man wirklich sich die Mühe gibt und den Aufwand auf sich nimmt, wirklich in Präsenz zusammenzukommen, dann zeigt man, dass das Thema einem wichtiger ist oder dass es in der Prioritätenliste einfach weiter oben steht, ne?
Ja, das wird sich vielleicht nicht im Erleben der einzelnen Konfliktparteien oder Mediatoren feststellen lassen, denn auch Mediatoren, die jetzt einen sehr hochpreisigen oder einen hochbedeutsamen, wirtschaftlich hochbedeutsamen Konflikten unterwegs sind, werden weiterhin dann auch online das tätig machen, weil es gar nicht effizient wäre, jetzt durch ganz Europa zu fliegen oder so. Im Coaching ist es ja ähnlich, dass das mehr und mehr auch online durchgeführt wird. Aber wenn wir uns das dann gesellschaftlich angucken, glaube ich, dass eher ich sage jetzt mal so, die massenwahre Mediation möglich wird, indem zum Beispiel die Bereiche Rechtsschutzversicherung, die Verfahren, die jetzt bei Gericht oder eben dann dort mit einer Mediation online halt einfacher stattfinden können, dass dort eine Verbraucherstreitbeilegung, dass dort Online-Mediation, synchrone Online-Mediation eine echte Chance hat, Fuß zu fassen. Also absolut. Konflikte, die bisher nicht mediiert wurden, weil es einfach zu aufwendig ist. Also Verbraucherstreitbeilegung ist ja praktisch eine Nullnummer, wenn man so sagen will, seit den letzten Jahren. Aber dort könnte es sein, dass mit dieser recht effizienten, preiswerten Methode der synchronen Online-Mediation diese Form der direkten Auseinandersetzung mit einer dritten Partei oder einem dritten Unterstützer möglich wird. Also da muss man, glaube ich, schauen, wie jetzt die außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden diese Sache übernehmen. Auf der individuellen Ebene, glaube ich, gibt es nicht so sehr diese Ab- oder Aufwertung. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, das ist schon was Bedeutendes, wenn man sich, ne, meinetwegen in einem Hotel, Autobahnhotel oder so, dann trifft, sage ich jetzt, besprechen wir den Konflikt, der uns hier schon lange umtreibt. Das hat schon eine Aufwertung, als wenn man da jetzt einfach ein Videotelefonat einbaut.
Ja, das wird interessant sein zu erforschen, wie das Erleben von Online- und Präsenzmediationen unterschiedlich dann sein wird, wenn beides wirklich eine reale Option sein kann. Denn man kann sich ja auch vorstellen, dass wenn beide in derselben Stadt sind, auch dann ist es ja ein Aufwand, irgendwo hinzufahren extra, ne? Und dann also dauert es insgesamt viel, viel länger und ist aufwendiger, als wenn man sich mal kurz ins Arbeitszimmer setzt und von dort den Rechner hochfährt und an einer Mediation teilnimmt. Also man hat den doppelten Aufwand vermutlich in den allermeisten Fällen mindestens. Insofern wird es total spannend sein, wie das bewertet wird von den Konfliktparteien. Und gleichzeitig teile ich absolut das, was du sagst. Ich glaube, dass diese Erschließung des Online-Raums für das Zusammenkommen eine ganz, ganz große Chance und ein Katalysator sein wird für Mediation. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, und also ich habe jetzt so auch da nochmal nachgeklungen. So, wir müssen ja auch bedenken, dass nicht nur das Mediationsverfahren jetzt online eine Erfahrung bietet, sondern wir werden zukünftig auch die Erfahrung machen, dass Konfliktparteien sich in Videotelefonaten abarbeiten aneinander und die Konfliktaustragung stärker online stattfindet, die dann zu der verzweifelten Situation führt, muss man ja auch so deklarieren, wir müssen jemanden dazu holen. Wir schaffen das alleine nicht. Wir schreien uns nur noch an und sei es auch nur online. Also ich denke nicht, dass das jetzt dann in jedem Falle immer erstmal digital durchgeführt werden müsste, Mediation, sondern das Zusammenkommen der Parteien wird diese Bedeutung haben, okay, wir haben uns jetzt seit einem halben Jahr angeschrien, Standortleiter X, Standortleiter Y, das geschah immer ne, online. Das bringt doch jetzt nicht nur jemanden einfach dazu zu holen. Lass uns mal treffen. So, wenn uns das jetzt wichtig ist. Also auch diese Erfahrung wird ja noch gemacht werden in Zukunft, dass die Parteien das alles versuchen und das eben auch online stattfinden.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil für uns Mediatorinnen und Mediatoren dann ein ganz neuer Punkt in der Auftragsklärung mit dazukommt, nämlich die Frage, die man sich grundsätzlich stellen müsste, was wäre jetzt eigentlich ein geeignetes Setting, online oder offline? Und das unabhängig davon, ob sich die Parteien vorher online gestritten haben oder offline, sondern grundsätzlich zu gucken, ich habe hier eine neue Möglichkeit, einen neuen Raum Mediation anzubieten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an hocheskalierte Konflikte denke, an Konflikte, wo auch Gewalt involviert ist und wo die Parteien vielleicht auch selbst sagen, immer wenn wir über dieses Thema sprechen, dann können wir nicht aneinander, also dann können wir nicht an uns halten und dann kommt es zu einer physischen Auseinandersetzung. Oder wo eine Partei sagt, ich kann mit dieser anderen Partei nicht mehr in einen Raum kommen, ich habe Angst. Da auf einmal wird Mediation möglich, wo man sonst gesagt hätte, das kann man eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht machen. Und mal das andere Extrem, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die eben aus internationalen Friedensmediationen berichten, dass da bewaffnete Konfliktparteien, die im bewaffneten Konflikt miteinander stehen, die würden nie miteinander an einen Tisch kommen. Die einzige Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, ist online. Und insofern wird diese Online-Mediation nicht nur zu einer Alternative einem, na, wenn das andere nicht geht, dann, sondern es wird eine ganz neue Möglichkeit für viele Konflikte, die vorher nicht mediiert worden wären oder wo Mediation nicht als mögliche Konfliktlösung, Lösungsunterstützung in Betracht gezogen worden wäre.
Ja, genau. Also diese solche Konflikte, die du angesprochen hast, da ist das ein echter Gesprächsöffner. Da hat eine, sage ich mal, im Vergleich zu einer Telefonkonferenz, wo man ja auch jederzeit die letzten 30 Jahre schon hätte eine Telefonkonferenz machen können und einen Mediator dazuholen können oder Mediatorin. Das ist ja auch nicht auf die Idee gekommen, in dieser Form das zu institutionalisieren, weil das nicht genügend Schwerpunkt und Bedeutung gegeben hat. Aber ein Videotelefonat, das wird sich durchsetzen, weil wir auch, wie du vorhin schon auch gesagt hast, wir werden immer routinierter im digitalen Raum kommunizieren. Und zwar eben verbal und mit visueller Unterstützung. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, als eine Kollegin gesprochen hatte, also eine Ausbildungskandidatin, und da würde mich so ein bisschen deine Einschätzung interessieren dazu. Die sagte, also für mich war das eigentlich ganz gut mit diesem Digitalen. Ich konnte nämlich meine Notizen und meine Fragen, die ich vorher immer so heimlich versteckt hatte, ganz ungeniert an den Bildschirm heften. Die haben die anderen ja nie gesehen. Also, dass es eine ganz andere Unterstützungsmöglichkeit gibt. Und wir kennen das aus Callcentern, ne? Dass die Callcenter-Mitarbeiter von Software unterstützt werden, was die nächste Frage oder das nächste Thema betrifft, das angesprochen werden muss, dass eine Checkliste eingeblendet wird, was jetzt sozusagen an Informationen rausgegeben werden muss im Beschwerdemanagementsystem, und nicht in Deutschland, aber aus anderen Ländern kennen wir das, dass die Software auch anhand der Stimmenaufzeichnung Hinweise gegeben hat auf die emotionale Verfassung. Wenn jetzt die Mitarbeiter des Callsenders nicht so sehr schon drauf gehört haben, können wir ja mit Stimmenanalyse oder auch mit visueller Unterstützung, ist ja eine Laptop-Kamera da, die Software oder die künstliche Intelligenz darauf trainieren, die emotionale Verfassung einzuschätzen und das als Hinweis für die Mediatorinnen in unserem Falle auf dem Bildschirm zu senden. Also diese Form der Unterstützung im digitalen Raum, die scheint mir noch völlig unbeleuchtet zu sein oder weitestgehend unbeleuchtet in der Diskussion, inwieweit wird die Digitalisierung das Mediatorinnen-Geschäft, wenn man das mal so sagen will, beleben oder unterstützen oder abändern. Ja. Was hast du da für Ideen oder was ist deine Einschätzung zu dieser Form der Unterstützung und Veränderung, wenn wir mal davon ausgehen, dass es solche Software geben könnte bald, oder?
Also tatsächlich gehöre ich da wahrscheinlich so ein bisschen zu den SkeptikerInnen solcher Technologien, dass ich mir momentan gar nicht vorstellen kann, wie stark uns sowas unterstützen kann, wie sehr da wirklich Emotionen auch korrekt abgelesen werden können. Also ich sehe das sehr skeptisch, wobei ich bin da gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, denn die Technologie schafft unglaubliche Dinge. Und immer wieder, wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, dann fassen wir uns an den Kopf und denken, wer hätte das gedacht. Ich glaube aber auch, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das wirklich brauchen. Und vielleicht kann ich nochmal so einen Vergleich heranziehen. Ich hoffe, der passt. Also es gibt ja immer so diese Frage interkulturelle Kompetenzen. Brauchen wir die? Was ist das eigentlich? Und haben die Leute, die irgendwie von der anderen Kultur mehr wissen, haben die einen Vorsprung gegenüber denen, die nicht so viel wissen und die nicht so richtig checken, was gerade los ist, weil sie nicht sofort einordnen können, was das jetzt bedeutet für eine Geste oder was dieser Satz bedeutet etc. Und die Frage ist ja, wir wissen vielleicht nicht sofort, was mit etwas gemeint ist, aber wir sind ja aufmerksam, gerade als Mediatorinnen und Mediatoren. Wir wissen ja sofort, wenn wir was nicht verstanden haben, und wir können nachfragen. Und das ist etwas, was wir ständig tun und was wir die ganze Zeit, das ist unsere Kernaufgabe, zu klären, was da gerade los ist, was da gerade für ein Gefühl ist, was da gerade für ein Interesse, für ein Bedürfnis, für ein Anliegen hintersteckt. Und dieses Neugierige und Fragende, diese Haltung, ich glaube, die ist alles, was wir brauchen, wenn wir uns unsicher sind, was da eigentlich gerade beim Gegenüber los ist. Und wenn uns diese Codes im digitalen Raum fehlen, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir wirklich eine Software brauchen, die uns dann einblendet, wie sich die Partei gerade fühlt, wahrscheinlich zu 95%, sondern es steht mir genauso gut das Mittel der Frage zur Verfügung und zu spiegeln, zu sagen, ich sehe, Sie haben jetzt gerade die Stirn gerunzelt und Sie haben jetzt in den letzten Minuten gar nicht mehr so viel gesagt. Was ist gerade bei Ihnen los? Was geht Ihnen durch den Kopf? Und das ist doch ein total starkes Mittel, viel stärker, als wenn ich sofort mehr oder weniger sicher sagen kann, ja, die fühlt sich gerade so, deswegen muss ich so reagieren. Es ist ja gerade das, was wir machen müssen, Dinge zu verbalisieren, nachzufragen, um es auch der anderen Partei zur Verfügung zu stellen und um es auch selbstklärend, mit diesem selbstklärenden, mit dieser selbstklärenden Intention für die Partei selbst, die manchmal ja selber nicht weiß, warum sie jetzt gerade die Stirn gerunzelt hat oder wie es ihr gerade geht. Die merkt nur, da ist irgendwie gerade eine Leere oder irgendwie findet sie das gerade alles blöd, aber warum eigentlich, ne? Und dieser Dialog, den wir dann losspinnen, der führt ja dazu, dass eine Klärung zustande kommt. Und ich weiß nicht, ob mir dann wirklich so eine Software, die mir dann sagt, wie das Gegenüber sich da gerade fühlt, ob das dann so hilfreich ist oder vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt hat, weil ich dann Dinge nicht mehr explizit mache.
Also da würde ich zwei Dinge mit in die Diskussion werfen. Also das eine ist, wir sind jetzt in der Mediation nicht in der Not, wie das zum Beispiel in der Psychotherapie ist. Ne? Also In der Mediation haben wir zumindest hier in Deutschland, aber auch in anderen Gesellschaften ist es so, dass sehr viele Mediatoren da sind, die nicht genügend Konfliktparteien oder was heißt, also die sind nicht von der Arbeit überrollt. Ne? Die Mediation ist nicht so etwas, was so häufig beansprucht wird, dass die Mediatoren nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Das ist in der Psychotherapie anders. Psychotherapeutische Probleme sind weltweit existent und ausgebildete Psychotherapeuten gibt es zu wenig. Und dafür ist das ein Riesennot, also ist ein Riesennot und ein Problem. Und dafür gibt es auch mittlerweile Webanwendungen, wo sich Menschen äußern können, wo sie ihre Gefühls- und Gedankenwelt der Computer, dem Device mitteilen können. Und sie kriegen dort psychotherapeutische, zumindest unterstützende Hilfe und Antwort. Und dort finden wir auch durchaus Anwendungen, die ganz ernsthaft sind und ernsthaft helfen können. Da können wir, also kann ich auch in den Shownotes nochmal ein, zwei Links reinsetzen. Und dort haben wir auch genügend Datenmaterial, weil halt Menschen nicht nur mit ihren Hunden reden, sondern die reden auch mit ihren Computern. Und das kann natürlich dann aufgezeichnet werden und gibt das Datenfutter, was so eine künstliche Intelligenz braucht, um die Muster zu erkennen da drin und dann entsprechend antworten zu können. Und das ist in den Kinderschuhen, ist nicht ausgereift. In der Mediation haben wir diese Datenmengen nicht und wir haben nicht diese Not, das zusammenzuführen. Deshalb wird es da jetzt nicht sofort entsprechende Entwicklungen geben. Das, glaube ich, ist erstmal so der Punkt, wo wir da stehen in der Mediation. Der andere Punkt ist, wir unterliegen als Mediatorinnen genauso wie alle anderen Menschen der Situation, dass wir nicht wahrnehmen können und wissen können, was wir nicht wahrnehmen und nicht wissen, was wir übersehen. Wir trainieren uns darauf und das machen wir in der Ausbildung und unserer Praxis, immer wieder auf die Dinge Acht zu geben, die wir erfahrungsgemäß als wichtig sehen. Also Stirnrunzeln, Körpersprache, die ganzen Signale in der Stimme, in der Gestik, in der Mimik. Und wir bauen dort für uns eine Komplexität auf. Also im Grunde genommen über unsere Ausbildung und Praxiserfahrung, Supervisionen, holen wir uns das Datenmaterial heran, dass wir unsere eigene Reaktion darauf steuern lernen, bewusst steuern lernen. Wir sehen das ja nicht einfach so, sondern das müssen wir lernen. Und insoweit können wir gar nicht beurteilen, was wir nicht sehen. Und ne, jemand wie du, der interkulturell aufgewachsen, ausgebildet und arbeitend unterwegs ist, der sieht da natürlich viel mehr. Ne, wo andere, wo auch meiner einer, das einfach übersehen wird und dem keine Bedeutung zumisst. Ich merke das aber auch gar nicht. Ich weiß aber, dass ich Dinge nicht sehe und dass ich sie übersehe. Und insoweit ist diese Kompetenz für Mediatoren auch eine Sache, die ja gelernt werden muss. Und dafür brauchen wir Unterstützung. Und die holen wir momentan in unserer Vorbereitung, in unserer Ausbildung, in Trainings, in Workshops, in Fortbildungsseminaren. Aber
ja.
Diejenigen bräuchten natürlich Unterstützung, wenn das eine Software noch zusätzlich gibt. Das heißt ja nicht, dass wir Mediatorinnen oder Callcenter-Mitarbeiterinnen das dann auch so sagen wie ein Roboter und nicht mehr eigenständig, intuitiv, kreativ agieren. Aber wir kriegen mehr Infos. Also ich stelle mir vor, ich sehe durch meine Kamera die Person, wie sie die Stirn runzelt oder die Aufmerksamkeit weglenkt, ihre Müdigkeit. Ich kriege das in der Stimme mit. Aber es wäre schon auch schön, wenn auf meinem Laptop so eine kleine Nachricht aufgeht und sagt, also Puls von Kandidat A geht in die Höhe, während du was sagst, Sascha.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da skeptisch, weil ich das ja auch in einer Präsenzmediation eigentlich nicht brauche. Und natürlich Also, ne, da sehe ich auch das Stirnrunzeln oder der Mediant sieht das Stirnrunzeln der Mediantin, die im Gegenüber sitzt, der anderen Konfliktpartei, und braucht aber diese Info über den Puls, der in die Höhe geht, nicht, damit diese Mediation am Ende erfolgreich ist und damit ein Verständnis für das Gegenüber entsteht. Ich glaube, dass wir sehr gut auch im Online-Raum ohne diese Unterstützung zurechtkommen, weil es gerade interessant ist, wenn, oder es ist ja unsere Aufgabe als Dritte in der Mediation, diese Dinge, die die andere Partei nicht mitbekommt, zu explizieren und nachzuhaken und der Person auch selbst die Gelegenheit zu geben, zu formulieren, wie es ihr gerade geht. Also ich glaube, dass ein Perspektivwechsel, ein Verständnis für die andere Seite nicht automatisch oder gar nicht dadurch zustande kommt, dass man einfach darum weiß, dass die andere Person jetzt gerade aufgeregt oder traurig oder sonst wie ist, sondern es gehört auch dazu, dass die andere Person das in ihren eigenen Worten formuliert und ihren eigenen Schmerz, ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Ängste, was auch immer, formuliert und der anderen Person zur Verfügung stellt. Darin steckt ganz viel Wert. Ich bin das, deswegen...
D'accord. Da bin ich völlig d'accord. Der Perspektivwechsel der Parteien kommt nicht durch Wissen zustande. Absolut, ja.
Deswegen kann ich mir gerade noch, also das ist so der Grund für meine Skepsis, ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, wie uns das weiterhelfen soll, weder im Online-Raum, aber auch nicht im Offline-Raum. Das wäre ja auch vorstellbar, ne? Ist ja, warum sollen wir nicht offline jetzt alle irgendwie so kleine digitale Geräte über unsere Smartphones oder sonst wie immer mitgeteilt bekommen, wie es dem Gegenüber gerade geht? Also ich bin da einfach total skeptisch.
Da fehlen uns tatsächlich die Werkzeuge. Aber was ja viele Mediatoren machen, die hängen sich ihre Gesprächsregeln oder ihre Phasenabläufe im Raum auf, um zu wissen, wo sie gerade dann stehen oder hin müssen mit den Parteien. Das sind ja auch derartige Unterstützungsvarianten. Also ich will damit sagen, das, was wir uns antrainieren mühsam in der Ausbildung mit viel Aufwand, dass wir dort auch durchaus Unterstützung während der Arbeit nehmen können, während wir praktisch arbeiten, so wie wir ja auch unsere Checklisten oder Sonstiges mitnehmen können. Und dass im digitalen Raum das noch viel offensichtlicher ist, dass dort Hilfe möglich erscheint, weil wir mittlerweile Werkzeuge haben, digitale Applikationen, die das machen können, was wir erlernen, Menschen zu lesen.
Ja, ich glaube, das ist, damit sprichst du eigentlich eine Entwicklung an und die Frage an, die sich ja grundsätzlich stellt, ne? Inwiefern können wir Dinge abtreten an eine künstliche Intelligenz? Inwiefern können digitale Applikationen uns als Menschen ersetzen? Ne? Wie real ist ein Roboter? Wie real kann ein Roboter sein, der in der Pflege eingesetzt wird? Wie gut kann der sich um Menschen kümmern? Und wie gut kommt das bei denen an? Und wie viel Unterschied ist dann noch zum echten Menschen? Das sind, glaube ich, ganz spannende Fragen, die uns immer mehr beschäftigen werden, denen wir auch nicht aus dem Weg gehen können. Also wenn ich hier meine starke Skepsis formuliere, dann wohl wissend, dass ich mich mit dieser Skepsis und diesen Technologien in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werde auseinandersetzen müssen, weil diese Technologien werden kommen. Und vielleicht gibt es aber ja auch andere Einsatzfelder oder Möglichkeiten, die uns jetzt noch gar nicht präsent sind, wo tatsächlich eine gute Unterstützung auch geboten werden kann.
Ja, ne, dass wir zunächst mal dieses wirklich das Level von Unterstützung bieten, dass wir da uns Unterstützung holen dürfen und noch gar nicht bei der Frage sind oder an dem Standpunkt, bin ich ersetzbar. Also da sind wir Mediatoren auch ja noch gar nicht. Ne? Wir wollen ja überhaupt erstmal aktiv werden auf der gesellschaftlichen Ebene. Auch jetzt, wenn unser einer Mediation durchführt, ist das ja nicht etwas, was alle Mediatoren alltäglich tun? Also das ist ja gesellschaftlich, ist es ja doch noch ein Nischenthema, also ein Nischenprodukt. Absolut. Und so. Das müssen wir, glaube ich, da auch relativieren. Insoweit ist die Sorge, ersetzbar zu werden, momentan in dieser Fragestellung eher noch hinten anzustellen. Aber ja, klar, das springt sofort immer mit auf. Das ist ein Reflex, total, der momentan einfach auch durch diese hochfliegenden Visionen oder abartigen Ideen, was da kommt, sofort irgendwie uns alle irgendwie betrifft und angstmachend ist. Nora, das war hochinteressant und hat richtig Freude gemacht, mich mit dir zu unseren Mediationserfahrungen zu reden. Wie online, synchrone Online-Mediation funktioniert, mittlerweile sich da erste Routine aneignet und möchte mich dafür bedanken.
Ja, vielen Dank meinerseits. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Danke.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback oder eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo das geht. Und vergessen Sie auch nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass hier zu Mediation und Konfliktcoaching gepodcastet wird. Sie können diesen Podcast abonnieren. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann tun Sie es. Und schreiben Sie mir auch gerne eine E-Mail zu Fragen oder Anregungen oder auch Themen, die wir hier mal aufgreifen sollen. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren. Und natürlich auch bei dir, Nora, dass du hier Gast im Podcast warst. Und ich wünsche dir ein gutes Weihnachten, eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Vielen Dank, das wünsche ich dir und euren HörerInnen auch.
Vielen Dank.
Ja, absolut, danke dir.
Super, tschüss.
Dann bis bald, ciao.